Wir kommen jetzt in die Expertenregion Thorax und ich darf dich um einleitende Worte zu dem Fall bitten.
Ja, einen schönen guten Abend. In meinem Fall geht es um angewandte Anatomie. Radiologie ist ja im Wesentlichen nichts anderes als angewandte Anatomie. Wenn man die Anatomie kennt, dann tut man sich viel leichter mit der Interpretation der Bilder. Wenn man sie nicht kennt, hat man keine Chance. Und wir werden uns dementsprechend heute mit der Anatomie beschäftigen, im kleinen Niveau, der RCT. Und möchte einen Patienten vorstellen, der ein Immigrant aus Somalia war und kam mit Fieber ins AKH, das CRP etwas erhöht, die LDH etwas erhöht, die Leukozyten ist nicht wesentlich erhöht und das Lungenröntgen, wenn man sich das anschaut. Was würdest du dazu sagen, Peter? Das ist natürlich unfair, einen Gastroradiologen zu fragen.
Ja, das ist schon schrecklich, aber dieses Lungenröntgen schaut eigentlich recht fein aus. Wenn wir uns jetzt nach der alten Analyse her an das heranwagen, also wir haben hier außen die Weichteile und Knochen unauffällig, das Zwerchfell und die Sinus schaut eigentlich normal aus. In den Lungenfeldern sieht man eigentlich eine Gefäßstruktur, die auch nicht auffällig ist und am oberen Hiluspol sieht man eine Verplumpung links, haben wir da noch die Zeigeroptionen. Sehen wir hier so eine Verplumpung und ansonsten der rechte Hilus schaut nicht sehr auffällig aus.
Genau, das Ganze war auch dem Kollegen im Nachtdienst klar, dass er diese Struktur da, der plumpe Hilus etwas zu viel ist. Und der Patient hat eine Computertomographie bekommen, wo man auch das sieht, was wir schon im Lungenröntgen gesehen haben. Die Lungenstruktur ist jetzt nicht wahnsinnig auffällig. Lungenröntgen natürlich dem CT hier unterlegen, aber auch die Computertomographie zeigt hier im Lungenröntgen im Wesentlichen, im Lungenparenchym nicht wirklich viel. In der Computertomographie wird jetzt das bestätigt, was wir im Lungenröntgen sehen, nämlich eine Raumforderung im weiteren Sinne hier im Bereich der linken Hilusregion. Und wenn man sich das genauer anschaut, das sind da so kleine Kugeln, die zum Teil zentral etwas schwärzer sind als in der Peripherie. Und diese schwärzere, diese geringere Kontrastmittelaufnahme entspricht dann eine große dieser Lymphknoten. Also in dieser Region haben wir im Wesentlichen nur Lymphknoten, die so ausschauen können. Patient kommt aus Somalia. Gibt es aus dem Chat vielleicht irgendwelche Ideen, was das sein könnte?
Darf ich noch was dazu fragen?
Ja.
Weil, wenn wir schon so mitten in der angewandten Anatomie sind, erstens einmal wollte ich fragen, ob wir nicht unter der Trachea-Bifurkation noch etwas sehen. Und zweitens habe ich irgendwie den Eindruck, dass die Milz so groß ist wie die Leber.
Ja, die Milz schaut auch vergrößert aus. Auch hier ist etwas lymphatisches Gewebe, aber die wirklich auffallenden Lymphknoten sind hier zu finden. Ja. Deshalb auffallend, weil sie zentral nekrotisch sind. Und wenn ein Patient aus Afrika kommt, muss man immer an Tuberkulose denken, in dem Alter die wahrscheinlichste Diagnose.
Also kam ein Tipp
aus dem Chat. Also die wahrscheinlichste Diagnose hier eine Tuberkulose. Der Patient hat eine Bronchoskopie bekommen, in der Bronchoskopie wurde dann dieser Verdacht bestätigt. Soweit, so gut. Aber dann kam der Husten. Wenige Wochen nach Therapiebeginn kommt der Patient und hustet plötzlich und das Lungenröntgen schaut anders aus. Nennen wir es einmal anders. Wir sehen hier so kleinfleckige Verdichtungen, vor allem auf der rechten Seite, diffus verteilt über das gesamte rechte Lungenparenchym. Aber auch links sehen wir so kleine Pünktchen überall. Eine Computertomographie wurde gemacht. Ich habe das herausgezoomt, diese kleinen Pünktchen, die man vielleicht nicht ganz so gut gesehen hat in den kleineren Bildern. Und in der Computertomographie schaut es jetzt, nennen wir es, interessant aus. Wir sehen viele Knötchen. Das, was wir im Lungenröntgen gesehen haben, dann werden Sie natürlich fragen, warum machen wir denn immer CTs, wenn wir das auch im Lungenröntgen sehen? Ich sage es Ihnen, weil wir jetzt die Diagnose stellen können. In der Computertomographie sehen wir Verdichtungen, können eine Differentialdiagnose stellen, aber hier kann der erfahrenere Radiologe eine Diagnose stellen, eine Verdachtsdiagnose, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit stimmen wird. Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen. Um das zu verstehen, wie der Radiologe hier arbeitet, muss man sich noch einmal die Anatomie der Lunge vor Augen halten. Die Lunge ist, wie Sie ja wissen, aufgebaut in Lappen. Diese Lappen sind geteilt durch Fissuren. In der rechten Lunge eben die horizontale Fissur und dann die schräge Fissur hier im koronalen Schnitt. Oberlappen, Mittellappen und Unterlappen. Und diese Lappen werden dann unterteilt durch feine Septen, die das Lungenparenchym durchsetzen in sogenannte sekundäre pulmonale Loboli. Diese sekundären pulmonalen Loboli sind die kleinste anatomische Einheit, die noch von einem eigenen Septum umgeben wird. Und selbst in der Computertomographie sehen wir davon herzlich wenig. Sie sehen keine Septen hier in der Computertomographie. Diese Septen sind so dünn, dass Sie sie nicht sehen. Aber wir brauchen diese Septen, das Wissen um diese Septen, um diese Knötchen interpretieren zu können, die Verteilung der Knötchen. Schauen wir uns den sekundären pulmonalen Lobulus nochmal an. In jedem dieser sekundären pulmonalen Loboli führen 2 bis 3 dieser Bündel, bronchiovaskuläre Bündel, nämlich eine lobuläre Bronchiole, die begleitet wird von einer lobulären Arterie, die das sauerstoffarme Blut vom rechten Ventrikel in die Peripherie bringt. Und das ganze bronchiovaskuläre Bündel wird dann mit Sauerstoff versorgt über Äste von Bronchialarterien, die direkt aus der Aorta kommen. Blut, was hinkommt, muss auch weg. Und das Blut kommt weg in der Peripherie dieser sekundären pulmonalen Loboli. Und das ist ganz wichtig. Die sind getrennt, räumlich getrennt, anatomisch getrennt, Arterien getrennt von den Venen in der Lungen, im Lungenparenchym. Und das letzte Kompartiment, das uns noch fehlt, ist das lymphatische System. Das lymphatische System finden wir ausschließlich entlang der Pleura, entlang der Septen und entlang des bronchovaskulären Bündels. Wir finden es nicht im Lungenparenchym, das ist ganz wichtig. Und das ist deshalb wichtig, weil Knötchen können prinzipiell kommen vom lymphatischen System, von den Gefäßen oder von den Atemwegen. Und wenn es vom lymphatischen System kommt, dann können wir diese Knötchen natürlich nur dort finden, wo wir lymphatisches System haben. Und das ist entlang der Pleura, entlang der Septen, entlang des bronchiovaskulären Bündels. Und wir können das dann sehen in der Computertomographie. Hier ist ein Patient mit einer Silikose, wo die eingeatmeten Silikatkristalle von Phagozyten aufgenommen werden und im lymphatischen System abtransportiert werden und dort zu Granulomen führen. Und Sie sehen hier die Wand dieses sekundären pulmonalen Lobulus. Sie sehen hier in der Mitte die lobuläre Bronchiole quer getroffen und rundherum diese kleinen Knötchen, das sind Granulome um die Atemwege, das sogenannte perilymphatische Muster. Knötchen können aber auch entstehen durch eine hämatogene Verteilung eines pathologischen Prozesses, wie wir es hier sehen bei einem Patienten mit einer Miliartuberkulose. Da sehen wir die Knötchen überall, wo wir Blutgefäße haben, und das bedeutet überall. Wir sehen es in den Septen, wir sehen es an der Pleura, nicht vorzugsweise an der Pleura, aber auch an der Pleura und im Lungenparenchym. Und davon zu trennen, Knötchen, die von den Atemwegen ausgehen. Verdickte Atemwege, wenn sie quer getroffen werden, schauen aus wie kleine Knötchen. Und diese Knötchen finden wir überall dort, wo wir Atemwege haben, und zwar im Zentrum dieses sekundären pulmonalen Lobulus, deshalb auch zentrolobuläres Muster. Wir haben keine Bronchien an den Septen, wir haben keine Bronchien an der Pleura, und wir sehen das in der Computertomographie. Hier so eine exogene allergische Alveolitis, das ist ein Prozess, der die kleinen Atemwege betrifft, die Pleura völlig frei, wie Sie hier sehen. Wir sehen die Septen nicht, weil die Septen auch nicht betroffen sind. Ein Prozess, der rein die Atemwege betrifft, aber auch kleine Knötchen macht. Und diese Bronchien können zudem auch noch gefüllt sein mit Sekret. Und diese sekretgefüllten Bronchien, die haben den Erstbeschreiber, wahrscheinlich war es auch im Herbst, erinnert an den Frühling, an die knospenden Bäume. Und deshalb nennt sich das im englischen Sprachgebrauch Tree in Bud, der knospende Baum, weil es einfach so an das Bild erinnert. Sie glauben es mir nicht, ich zeige es Ihnen hier in der Computertomographie, diese verzweigenden Strukturen, das sind verzweigende, sekretgefüllte Bronchien. Und wenn wir so eine spezielle Darstellung machen, die wir heute routinemäßig machen in der Computertomographie, sehen Sie, wie man zu dem Namen kommt, dem knospenden Baum. Hier noch einmal zusammengefasst, zentrilobulär, perilymphatisch und zufälliges Muster. Und warum machen wir das? Weil wir damit die Differentialdiagnose ganz massiv einengen können. Ein zentralobuläres Muster, eine zufällige Verteilung, sehen wir einfach nur überall dort, wo Blut ist, das heißt überall diffus verteilt. Ein perilymphatisches Muster sehen wir an der Pleura, aber irgendwo auch gehäuft. Und so können wir perilymphatisch von zufällig trennen und damit die Differentialdiagnose einhängen. Zentralobuläre Verteilung, ganz wenige Erkrankungen, die nur noch hineinfallen, Erkrankungen der kleinen Atemwege, wie Entzündungen zum Beispiel, ein Ödem oder eine Vaskulitis, eine perilymphatische Verteilung, überall dort, wo lymphatische Systeme haben, die Sarkoidose, Silikose und die Lymphangiose und eine zufällige Verteilung, vor allem bei uns die Miliartuberkulose. Und Sie sehen, wenn wir uns schauen, die Anatomie anschauen, wo denn die Knötchen sind, können wir die Differentialdiagnose ganz massiv einengen. Hier ein Fall für Sie zum Üben. Ein 54-jähriger Patient, ein anderer Patient, nicht derselbe Patient, kommt mit Husten, Dyspnoe, Fieber, das CRP ist erhöht und wenn wir uns die Computertomographie anschauen, dann sehen wir Dinge, auf die ich jetzt nicht eingehen werde, weil das ist Ihre Aufgabe jetzt, das sich einmal anzuschauen, aber Sie sehen hier überall schon diese Knötchen. Und die Frage an Sie natürlich ist, wie sind diese Knötchen verteilt, was sehen wir hier? Wir können hier die Abstimmung machen.
Nein, die Frage müsste man in der PowerPoint sein. Also ich kann sie hier nochmal stellen, wie sind die Knötchen verteilt?
Okay,
A, zufällig, B, perilymphatisch oder C, zentrilobulär?
Okay, also A.
A, B oder C.
B oder C, A, zufällig, B, perilymphatisch oder C, zentrilobulär. Also A, zufällig, B, perilymphatisch und C, zentrilobulär. So, die meisten sind für...
Die meisten sind für A, online auch, haben wir 50%. Ähnlich wie hier.
Für zufällig. Okay, zufällig würde bedeuten, dass diese Knötchen überall gleich zu finden sind. Wir finden hier Knötchen, zweifelsfrei hier in der linken Lunge, und diese Knötchen sitzen überall an den Bronchien drauf. Wir sehen keine Knötchen an der Pleura. Und wir sehen... Hier zum Beispiel überhaupt keine Knötchen oder hier keine Knötchen. Eine zufällige Verteilung würde bedeuten, wir sehen überall gleich viel Knötchen. Das ist es nicht. Wir sehen keine Knötchen an der Pleura, das heißt, es ist eine zentrilobuläre Verteilung. Das passt gut zu den Symptomen des Patienten. Der Patient kommt mit Fieber, mit Husten. So schaut eine Entzündung der kleinen Atemwege, eine Bronchiolitis in der Computertomographie aus mit diesen verzweigten Atemwegen, mit diesen sekretgefüllten kleinsten Atemwegen, dem Trienbad, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Weil es noch nicht so gut geklappt hat, zeige ich Ihnen gleich einen anderen Patienten. Wieder ein Patient aus Afrika, Lymphknoten retroperitoneal, Lymphom ist die Frage und die Computertomographie zeigt uns das Bild. Schaut ganz anders aus, wie ich das Ihnen gerade vorhin gezeigt habe. Wir sehen hier Knötchen an der Pleura, wir sehen hier viele, viele, viele kleine Knötchen. Vielleicht aus dem Chat eine Idee, was es sein könnte. Bisher nicht, nachdem vorhin schwierig war. Es ist auch jetzt schwieriger, wenn man eingeschaut ist, wird man sehen, Knötchen überall gleich groß in etwa, homogen verteilt. Das ist eine zufällige Verteilung von Knötchen. So schaut eine Miliartuberkulose in der Computertomographie aus. Auch hier wieder das Wahrscheinlichste beim Patienten, der aus Afrika kommt mit diesen Knötchen, ist die Miliartuberkulose. Gut. Damit gehen wir zurück zu unserem Patienten, dem Patienten aus Somalia. Wir haben die Tuberkulose schon in der Bronchoskopie bewiesen. Und was wir hier sehen, schaut jetzt komisch aus. Hier, wenn wir uns da bleiben, bei dem Patienten, viele kleine Knötchen entlang der Pleura, überall gleich viel. Wenn wir nur die rechte Seite betrachten, dann würden wir das eine Miliartuberkulose nennen, und das ist es auch. Aber was machen wir jetzt mit der linken Seite hier? Irgendwelche Ideen? Keine Ideen aus dem Internet?
Nein, leider.
Okay. Ja, es ist auch nicht ganz etwas, was wir sehr häufig sehen.
Aha. Eine Idee ist jetzt gekommen.
Ja.
Eine Superinfektion durch Trachealkompression.
Okay, das ist durchaus eine gute Idee. Weil wir nämlich bei dieser ausgeprägten Lymphadenopathie durchaus eine Kompression der Atemwege haben können und poststenotisch eine Entzündung möglich wäre. Ich würde mir hier eher eine flächigere Entzündung erwarten, aber durchaus möglich. Aber hier noch einmal in der koronalen Darstellung. Wir sehen hier, das geht so vom Bronchus so richtig weg, wenn man sich das anschaut.
Und die Lösung ist ganz einfach. Das ist ein Bild, wie sich, ein Beispiel dafür, wie sich Tuberkulose ausbreitet. Hier, das ist der Lymphknoten, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, zentral eingeschmolzen. Und jetzt in der Verlaufsuntersuchung ist er luftgefüllt. Dieser Inhalt des Lymphknoten hat sich jetzt ins Bronchialsystem entleert. Und was wir hier sehen, das ist eine zentrilobuläre Verteilung. Das ist der Ausdruck der bronchogenen Aussaat dieser Tuberkulose. Dieser Patient ist infektiös. Der Patient, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, mit der Miliartuberkulose, ist nicht infektiös. Dieser Patient ist infektiös. Der hat hier eine bronchogene Aussaat durch eben den Einbruch dieses nekrotischen Materials ins Bronchialsystem. Zusätzlich hat der Patient noch eine Miliartuberkulose. Der Patient ist also gut bedient, hat eine hämatogene Aussaat und eine bronchogene Aussaat seiner Tuberkulose. Das war ein kurzer Ausflug in die Anatomie, wie Sie die Radiologen brauchen, auf der Ebene des sekundären pulmonalen Lobulus zur Einengung der Differentialdiagnose und in vielen Fällen auch zum Stellen der Diagnose.
Vielen Dank, Helmut. Wo ist jetzt deiner Meinung nach die unbedingte Unterscheidung zwischen einem normalen Lungen-CT und eben einer Spezialistenuntersuchung, denn in der Qualität oder Differenzierung tun sich ja viele Allgemeinradiologen noch schwer. Wie ist das aus deiner Sicht als Experte? Siehst du da schon die radiologische Kommune auf dem richtigen Trip oder bleibt das noch Expertenradiologie?
Es gibt natürlich immer wieder Fälle, die etwas schwieriger sind, wo wir viele, viele kleine Knötchen haben und wo es dann auch mit der HRCT schwierig wird zu sagen, wo denn die Knötchen liegen. Aber gerade das Triinbad ist heute, glaube ich, im diagnostischen Köcher der meisten Radiologen zu finden.
Aber was wir hier sehr schön gesehen haben, so wie der Ultraschall beim Fall vom Kollegen Bodner, die Reconquista des Hochqualitäts-Ultraschalls sieht, gegenüber der Dominanz von MRT und CT, wenn das vielleicht in der Intellektualität oft die richtige Reihenfolge ist, aber mit dem Multislice-CT und der hohen Kunst der Thoraxradiologie ist auch schon eine sehr kleine Dimension der Radiologie wieder in den Fokus gerückt und die Differenzierungsmöglichkeiten haben hier einen ganz großen Einstieg gebracht.
Das spielt umso mehr noch eine Rolle bei den fibrotischen Lungenerkrankungen, wo durch die Computertomographie allein die Diagnose gestellt wird. Das steht auch in den Guidelines jetzt so drinnen, dass man bei diesen Patienten, wenn die radiologische Diagnose so sicher ist, gar keine Biopsie mehr gemacht werden soll, weil die Biopsie viel zu gefährlich ist für die Patienten. Und die diagnostische Sicherheit der CT hoch genug ist, also mit 95%, also mehr als ausreichend für die meisten Fälle.
Vielen Dank, Helmut, für diesen wunderbaren Fall.